Höre Israel, ein ganz herzliches Willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir werden über das Evangelium vom kommenden Sonntag sprechen, am ersten Freitag im Monat, wie immer mit dem Bibelgespräch. Vorgesehen vom Programm her war das Gespräch wieder mit Schwester Franziska und Schwester Theresia von den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. So haben wir es auch angesagt und so steht es auch im Programm, aber die beiden mussten leider heute aus gesundheitlichen Gründen absagen. Klingt alles nicht dramatisch, aber manchmal geht das Mikrofon einfach nicht und darum wünschen wir den beiden jetzt hier auf diesem Weg einfach gute Besserung. Aber das Bibelgespräch kann trotzdem stattfinden, denn Schwester Petra Maria Grünert springt heute spontan ein. Schwester Petra ist von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg und dort in der Jugendarbeit als Seelsorgerin und als Missionarin tätig. Herzlich willkommen aus Augsburg zugeschaltet, Schwester Petra.
Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Fröhlich und allen eingeschalteten Zuhörern und Schwestern und Brüdern in Christus.
Ja, Schwester Peter, Sie sind heute schon im Dauereinsatz für uns, vorhin schon beim Barmherzigkeitsrosenkranz dabei. Jetzt noch einmal ganz spontan das Bibelgespräch. Wir haben uns einfach gedacht, wer könnte sowas so spontan machen, sagten wir. Die Schwester Petra, die kann das und schön, dass Sie auch die Zeit dafür hatten. Glückwunsch nochmal nachträglich auch zum Franziskustag diese Woche. Ich vermute, dass Sie das auch in Ihrer Gemeinschaft auch immer ganz besonders feiern, oder?
Ja, wir haben das also mit unseren neuen Studentinnen auch sehr schön gefeiert. Den Transitus am 3. Oktober, am Abend, das Sterben des Franziskus. Und dann hatten wir die große Freude, dass auch Weihbischof Florian Wörner Zeit hatte, um mit unserer neuen Gemeinschaft und dem Bibelkreis hier am 4. Oktober abends mit uns Gottesdienst zu feiern und dann auch Agape. Es war ein sehr schönes Fest.
Mhm. Ja, ich freue mich, wenn wir jetzt zusammen und dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann gleich an dieses Bibelgespräch bestreiten können. Wir werden uns das Evangelium des kommenden Sonntags vornehmen. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das passt ja eigentlich gut in die Jahreszeit. Es geht um einen Weinberg, ums Keltern und so weiter. Also eigentlich ein schönes Oktoberthema auch in diesem Evangelium. Wir werden es gleich hören. Und werden aber zunächst, Schwester Petra, auch denjenigen hier mit hineinbitten in diese Sendung und auch zu unseren Hörerinnen und Hörern, der dieses Bibelgespräch wieder, der wieder die Führung übernehmen soll, dem wir das gerne anbieten möchten. Wir bitten um den Heiligen Geist und Schwester Petra wird für uns alle ein Gebet sprechen.
Gerne. Beginnen wir gemeinsam einfach im Zeichen unserer Erlösung und der unendlichen Liebe Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, für diese Sonne und den blauen Himmel, wirklich für die Früchte der Erde, die du uns schenkst. Wir danken dir für die vollen Weinberge, die gerade geerntet werden, für die Menschen, die diese Weinberge pflegen. Und wir bitten dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass er unser Herz berührt, uns öffnet, uns führt und leitet, uns ein hörendes Herz schenkt, um wirklich auch dir zu begegnen in deinem lebendigen Wort, das Geist und Leben ist. Komm, Heiliger Geist, und öffne all unsere geistlichen Sinne, dass wirklich der lebendige Gott, dass Jesus zu uns sprechen kann und wir wirklich auch verstehen, was du jedem von uns heute zeigen willst, was du uns sagen willst, um in der Liebe zu dir und den Menschen wachsen zu können. Dazu segne uns in der Kraft des Heiligen Geistes, du der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns.
Bitte für uns.
Amen.
Amen. Dann widmen wir uns jetzt dem Evangelientext, den die Kirche uns für den kommenden Sonntag, den 27. bereits im Jahreskreis vorlegt. Das ist aus dem Matthäusevangelium, 21. Kapitel, die Verse 33 bis 42. Also Matthäus 21, 33 bis 42 und dann geht's weiter mit 44.43. Also ich lese ihn jetzt vor und wenn man dann mitliest, dann erkennt man schon, welche Zeilen jeweils mit, welche Verse mit dabei sind. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob einen Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist es geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Wort des lebendigen Gottes.
Gott.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, bei etwas Musik den Evangelientext noch einmal nachzulesen. Matthäus 21. Kapitel, die Verse 33 bis 42. Radio Horeb Leben mit Gott. Höre Israel ist die Sendung, in der wir das Evangelium vom kommenden Sonntag, das uns dann in der Heiligen Messe vorgetragen wird, schon einmal betrachten. Heute im Bibelgespräch mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Wir haben das Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium eben gehört, 21. Kapitel und dann die Verse 33 eigentlich bis 44 durch. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie es Ihnen gegangen ist, Schwester Petra. Man hat ja so das Gefühl, man ist in der schönen, idyllischen Winzer-Erntezeit und dann geht's da ziemlich brutal zu. Die Winzer packen die Knechte und die der Herr aussendet. Und die werden dann verprügelt, werden umgebracht, gesteinigt und dann am Schluss wird der Sohn auch umgebracht. Und umgekehrt geht's dann aber auch wieder, dass dass an diesem Stein, an dem Eckstein, den der Herr eben setzt, da werden dann, da zerschellen diejenigen dran, die sich an ihm stoßen oder die ihn nicht akzeptieren. Also eigentlich ist es dann doch keine Weinberg-Idylle, die uns da vorgelegt wird. Ich weiß nicht, Schwester Petra, was Ihnen da beim Zuhören gekommen ist. Was hat Sie angesprochen?
Also ich muss sagen, ich bin als erstes wirklich hängen geblieben bei diesem Bild des Gutsbesitzers, also bei diesem Begriff auch des Gutsbesitzers. Und habe mich gefragt, was ist das für ein Mensch, der mit diesem Begriff Gutsbesitzer beschrieben wird. Und mir sind einfach folgende Gedanken gekommen. In diesem Wort steckt ja auch das Wort Gut drin und eben auch das Wort Besitz. Da ist ein Mensch, der etwas besitzt und der wahrscheinlich überlegt, was mache ich mit meinem Besitz, was mache ich Gutes draus. Und dieser Gutsbesitzer, er hat wahrscheinlich eben einen schönen Berg in einer sonnigen Lage und versucht daraus etwas Gutes zu schaffen, zu gestalten. Und er legt eben einen Weinberg an. Und wenn wir uns das so vorstellen, vielleicht haben Sie schon Urlaub gemacht in einer Weingegend oder Sie leben selbst in einer Gegend, wo Wein angebaut wird. Dieser Mensch, der diesen Berg besitzt, der etwas Gutes daraus machen will, er pflanzt mit Hilfe seiner Mitarbeiter viele Weinstöcke. Er legt diesen Berg als Weinberg an, damit dort Wein wachsen kann, die Weinstöcke, die Reben treiben, an denen die Trauben entstehen. Und mit diesen Weintrauben, die dort wachsen in dieser sonnigen Lage, kann eben durch die Kälte, die er auch anlegt, und den Zaun, den er zum Schutz anlegt, damit diese Trauben reifen können, wachsen können, um einfach einen guten Wein wirklich zu erhalten, die Trauben, die in der Kälte da ausgepresst werden, dass ein guter Wein, ein guter Tropfen Wein entsteht, damit sich die Menschen wiederum an diesem guten Wein erfreuen können. Also dieser Gutsbesitzer hat wirklich die besten Absichten, aus dem, was ihm gehört, aus seinem Besitz, aus diesem Berg, wirklich etwas Gutes anzulegen, um das Herz der Menschen zu erfreuen mit einem guten Tropfen Wein. Das war, wo ich als erstes hängen geblieben bin, auf mal das Gute zu schauen, auf das Schöne zu schauen, dass ein Mensch etwas Gutes vorhat für andere. Und weil er wahrscheinlich mehr besitzt und noch mehr Ländereien hat, vertraut er diesen Weinberg, den er mit Liebe angelegt hat, einfach Winzern an und verpachtet es ihnen, damit sie sich um diese Weinstöcke kümmern, sie pflegen, damit wirklich was Gutes, ein guter Wein entsteht. Also er vertraut seinen Besitz anderen Menschen an. Er will, dass etwas Gutes entsteht. Das war so mein erster Blick wirklich bei all dem Brutalen, das wir auch gehört haben, auf das Gute zu schauen, auf diesen guten Weinbergbesitzer, auf diesen Gutsbesitzer mit seinen guten Absichten. Und dann wirklich das zweite, dieses Drama, dass er wirklich auf Menschen gestoßen ist, denen er das anvertraut hat, die eben keine guten Absichten haben, die ja scheinbar egoistisch sind, die nicht die vereinbarte Pacht, wie es in der Erntezeit sich gehört, einfach auch dann die Pacht zu bezahlen, durch die Naturalien, vielleicht auch durch diesen Wein, durch die Weinlese, durch die Weinfässer, etwas abzugeben, was ihm auch gehört, dass er auf Menschen trifft, die nicht bereit sind, etwas abzugeben, die nicht bereit sind, von dieser guten Ernte einen Teil abzugeben. Ein Teil bleibt ihnen ja auch, mit dem sie wirtschaften können. Dass wir wirklich Gut und Böse aufeinandertreffen, das erschreckt mich, das erschüttert mich. Ja, und das waren so meine ersten Gedanken, dass es wirklich die guten Menschen gibt, die für andere Gutes tun und dass es Menschen gibt, die scheinbar egoistisch sind, die Böses im Herzen haben, die das Gute nicht zulassen, die nicht bereit sind zum Teilen, um etwas abzugeben, dass wirklich in unserer Welt beides vorhanden ist.
Ja, danke. Schwester Petra, erstmal für so die ersten Impulse, die ersten Gedanken. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter stricken und ja, ich denke, man ist ja wohl lange gewöhnt gewesen, dieses Evangelium so zu lesen, dass damit auch die mit den Bösen, die Schriftgelehrten, die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer gemeint gewesen seien, der Sohn, ja ganz offensichtlich Jesus Christus, die Propheten, die aus dem Alten Testament, die nicht angenommen wurden, die nicht die Umkehr bewirkt haben. Und dann eben Jesus, der Sohn, der gesandt wird und der dann stirbt. Insofern ist das sicher auch auf diese Situation gesprochen. Aber ich denke, dass es gleichzeitig, wenn im Evangelium etwas steht, dann niemals nur für die anderen, sondern immer auch für uns selber. Und ja, so wie Schwester Petra es eben ja auch allgemeiner gelesen hat. Für mich, ich habe mich auch gefragt, diese Knechte oder die Pächter, die warum reißen sie, also warum schicken sie die Knechte fort und am Ende den Sohn, den sie dann umbringen? Warum sind sie böse? Also warum machen sie das wohl? Und Ich habe den Eindruck, ja, vielleicht sind sie ein bisschen selbstherrlich geworden. Vielleicht ist der Gutsbesitzer ist weg gewesen. Der hat sich lange nicht sehen lassen. Und sie haben sich da irgendwie, glaube ich, als Herren dieses Weinbergs eingerichtet und gefühlt und möchten das Selbstständige schalten und walten nach ihren eigenen Vorstellungen nicht mehr abgeben. Und ich kann das durchaus auch lesen, sowohl auf die Kirche als auch auf die Welt einfach, wie wir uns Menschen auch verhalten in einer Welt, in der ja Gott schon immer länger abwesend erscheint und dann eben wir uns anfangen, die Menschen anfangen, sich als Herren aufzuspielen. Und dass es dabei auch blutig abgeht, da brauchen wir uns ja nur auch umzuschauen, nicht? Dass, wenn der Mensch nicht seiner eigentlichen Bestimmung, der Botschaft Jesu Christi folgt, dann zieht meistens eine Spur der Vernichtung hinter ihm her. Und ich habe das Gefühl auch jetzt gerade, als wird sich das auch noch mal weiter zuspitzen, als ob ja eben alles selber machen, der Mensch den Menschen selber machen wollen, ihn sich so zusammenbauen, wie wir es für richtig halten. Und wenn man dann sieht, wenn jemand dann dagegen spricht, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an das, wie ist der Mensch gedacht, als wer ist er geschaffen, nur um einen kleinen Ausschnitt zu nehmen, wenn man dann sich hinstellt und sagt, wir glauben, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, dass sie aufeinander hingeschaffen sind, also die einfache klassische Lehre, dann ist es schon so, dass man doch auch vielfach einfach niedergeschrien wird, mundtot gemacht wird, vielleicht nicht auf eine blutige Art und Weise, aber durchaus schon sehr mit viel Druck und auch mit viel Vernichtendem, nur um einen Ausschnitt zu nehmen. Also immer da, wo dann Menschen auftauchen, die es wagen zu sagen, das ist aber ursprünglich nicht so gemeint und wir glauben, dass es nicht recht ist, sich so zu verhalten, so übergriffig zu sein, sei es beim Lebensschutz oder wie auch immer, hat man mit viel, also auch Gewalt in verschiedensten Formen schon auch zu rechnen. Also eine Wahrheit, die uns nicht passt, das können wir vielleicht auch im eigenen Leben sehen, nicht? Wenn uns jemand kommt und dann zurechtweisen will, dann reagieren wir oft, indem wir versuchen, das andere wegzuhaben, zu vernichten, zu verdrängen. Das scheint ein menschlicher Reflex zu sein. Was Jesus mir dazu aber sagt, ist eben, dass das, was wir dann eben als Menschen verwerfen, diesen Eckstein, auf den alles gebaut ist, auf dem das ganze gute Gebäude aufgebaut ist, dass das am Ende unsere eigene Vernichtung ist. Das ist für mich deutliche Drohung, dass wenn wir diese verwerfen, dass wir dann selber hinterher den Preis dafür zahlen müssen. Das ist eine Warnung, vielleicht nicht Drohung, aber Drohung ist der falsche Ausdruck, eine Warnung. Und das, denke ich, können wir vielleicht im Gespräch nachher noch einmal weiter vertiefen, was dieser Text auch an Provokation in sich hat, nämlich, also für mich ist es so, ich höre ganz gerne in dem Ganzen, der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das ist etwas, was mir gefällt. Aber das hinterher mit dem Zerschellen und Zermalmen, das gefällt mir nicht so wirklich richtig. Also das ist gewöhnungsbedürftig und ich denke, es muss Gott selber sein, der so etwas sagt. Jemand anderes darf das eigentlich gar nicht. Aber trotzdem muss man sich dem, glaube ich, aussetzen und sich fragen, was will uns das heute sagen? Und damit möchte ich gerne auch dieses Bibelgespräch öffnen hin zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind gespannt, was Sie so gehört haben in diesem Evangelium, das wir am kommenden Sonntag hören werden. Matthäus 21, die Verse 33 bis 44. Wer mitreden möchte, wir freuen uns über jeden Beitrag unter der Nummer 089 517 008. 008. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Unter der Hörernummer erweitern wir gerne hier das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Im Bibelgespräch betrachten wir mit Schwester Petra Grünert das Evangelium vom kommenden Sonntag, das einiges an Provokationen und auch anstrengenden Aussagen in sich hat. Es geht da um den Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegt und den Weinberg verpachtet an Winzer, die dann wiederum den Weinberg mehr oder weniger an sich reißen und die Knechte, die der Gutsbesitzer schickt, um die Früchte einzuholen, entweder verprügeln oder sogar ins Jenseits befördern. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einlädt, sich an diesem Bibelgespräch zu beteiligen. Ich weiß, das ist ein etwas schwierigeres Evangelium, aber vielleicht haben Sie doch den einen oder anderen Gedanken dazu. 089 517 008 008 ist die Nummer. Schwester Petra, Sie hatten eben vor allem den Besitz des Gutsbesitzers, den Weinberg, unterstrichen. Was würden Sie denn sagen, was kann uns das für heute oder für jeden persönlich sagen? Wir sind ja jetzt nicht alle irgendwie an einem Weinberg tätig oder pachten irgendwas.
Also für mich kam so dieser Gedanke, der Gutsbesitzer ist für mich der himmlische Vater, der eben diesen Weinberg den Winzern anvertraut hat und das Bild des Jesus aufgreift im Gespräch mit den hohen Priestern, weil dieser Blick, dieses alte Volk Gottes, dieses erste Bund des Volkes Israel, was machen sie mit dem Weinberg und was machen sie mit Jesus, der ja die Erfüllung ist, der Messias. Und wenn wir auf uns heute schauen, die wir ja zum neuen Volk Gottes gehören, zur Kirche Gottes, ist es auch dieses Bild, dass der Vater auch mir einen Weinberg ganz persönlich anvertraut hat, die Gaben und Talente meines Lebens. Und was mache ich in der Nachfolge Jesu aus den Gaben, aus diesem Weinberg, den der Vater mir anvertraut hat? Jesus sagt ja, wir sollen uns aufmachen und Frucht bringen, damit der Vater verherrlicht wird. Und Jesus bringt ja auch dieses Bild vom Weinstock. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr sollt Frucht bringen. Und für mich ist die Frage wirklich auch, welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben, in meinem Alltag? Hat er mir wirklich was zu sagen? Darf er wirklich von mir auch Früchte fordern, dass ich bereit bin, sage, Jesus, hier schau, ich bin deine Jüngerin, dein Jünger. Ich versuche durch die Gaben, die mir der Vater geschenkt hat, wirklich Reich Gottes mit aufzubauen, um wirklich Zeugnis zu geben von dir, meinem Herrn und Gott, dass ich wirklich Jesus auch in meinem Leben annehmen kann, dass er von mir Früchte fordern darf, dass ich wirklich auch, ja, er darf die Ernte einbringen. Wie fruchtbar bin ich in der Kirche Gottes? Wie fruchtbar bin ich im Reich Gottes, in dem Weinberg heute? Und ist Jesus wirklich der Herr meines Lebens, der Sohn, dem ich also diese Ernte, diese Früchte auch bringe, damit er sie dem Vater bringt? Hat er wirklich das Sagen? Oder schmeiße ich heute im Zuge auch von Kirchenreformen, so wie ich es menschlich mir vorstelle, Jesus hinaus und will mir von Jesus nichts sagen lassen? Also es ist wirklich die Frage, hat Jesus, der Sohn, auch bei mir heute das Sagen? Nehme ich ihn auf oder spielt er bei mir keine Rolle, dass er außen vor bleibt? Das ist für mich auch so eine Frage, ja. Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben, in meinem Weinberg heute?
Mhm. Ja, ich muss da auch, also das ist, gilt für jeden persönlich. Das glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist, dass dass wir auch unser Leben als so den Weinberg betrachten. So habe ich Sie auch etwas verstanden. Ich bin selber, mein Leben ist ein Weinberg, der ist mir beanvertraut. Ich habe die Zeit, die mir geschenkt ist, nur gepachtet. Und wir haben immer die Versuchung, uns als Besitzer aufzuspielen. Aber eigentlich in diesem Weinberg soll ja auch die Früchte gebracht werden, die, für die er gedacht ist, für die er angelegt ist, nicht? Vielleicht machen wir das so, dass eigentlich dieser Weinberg gedacht ist, als dass wir eben als Reben, an dem großen Rebstock bleiben, dass wir die Früchte bringen, die der Herr von uns möchte, auch der Hingabe, der Nächstenliebe, all das, was wir eigentlich ja wissen. Und stattdessen bauen wir auf dem Weinberg plötzlich ganz viele Kartoffeln und Erdbeeren an. Also, sprich, wir, wir bauen was ganz anderes an als das, wofür der Herr es eigentlich gedacht hat, und wollen es uns einfach dort gemütlich einrichten. Aber auf dem Weinberg des Herrn geht es eben um Hingabe, um Nächstenliebe und so weiter.
Also der Weinberg kann sicherlich auch ein Bild sein für unsere Pfarrei, in der wir leben. Wie schaut da der Weinberg aus? Wie gehen wir mit unserer Pfarrei um? Ja, was leben wir da? Hören wir da auf das Wort Gottes, auf Jesus, was er uns sagt? Ja. Und wir können es auch auf die nächste Ebene, auf unser Bistum, auf unsere Kirche in Deutschland übertragen. Ja. Mhm. Also hat Jesus da wirklich was zu sagen, oder machen wir selber unser eigenes Ding? Das ist wirklich kritische Anfrage an uns selber, an unsere Pfarrei, an unser Bistum, an unsere Kirche in Deutschland.
Ja, also ich meine, sehr viele Früchte, gute Früchte sind schwer zu präsentieren tatsächlich gerade. Vielleicht erkennt man es auch daran, nicht? Ob man es Früchte gibt, die guten Früchte, die wir eigentlich abliefern sollten.
Ja, und es ist wirklich die Frage, was wird er mit jenen Winzern tun? Was wird Gott mit uns tun, wenn wir mit seinem Weinberg nicht in rechter Weise umgehen? Ja, also der Vater wird Gericht halten über jeden von uns, über die Pfarreien, über die Bistümer, über die Kirche in Deutschland. Gott wird hier die Menschen richten. Er wird der gerechte Richter sein. Die Frage ist wirklich, an was orientieren wir uns? Auf welchem Stein bauen wir? Ist es wirklich Jesus der Eckstein, auf dem ich mein Leben baue und gestalte? Oder meine Pfarrei, mein Bistum?
Mhm. Vielleicht auch nochmal schauen wir, da geht es in dem Evangelium ja so sehr blutig zu. Natürlich wird bei uns hier jetzt gerade niemand umgebracht oder gesteinigt, aber mir hat auch mal jemand gesagt, das fand ich auch, das hat irgendwie gesessen. Der sagte, wenn Jesus würde heute nicht mehr gekreuzigt, sondern ersticken in einem Wattebausch aus Gleichgültigkeit. Man kann jemanden auch vernichten, indem man ihn einfach ignoriert, nicht? Man kann Jesus auch einfach links liegen lassen.
Ich meine, der letzte Schlussvers ist ja auch eine Warnung ein Stück weit. Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem anderen Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Also wenn wir auf den Anfang der Kirche schauen, wo auch wirklich eine Blüte war in Kleinasien, in dem Gebiet, wo Paulus missioniert hat, in Nordafrika, das ist alles im Zuge des Islam weggefallen, weil die Christen nicht mehr ihre Früchte gebracht haben, nicht mehr in diesem lebendigen Glauben an Christus wahrscheinlich gelebt haben. Diesen Völkern, diesen Gebieten ist das Reich Gottes wieder weggenommen worden nach den ersten Jahrhunderten, was eine große Blüte war. Nach dem Ende der Christenverfolgung waren es ja christliche Länder, bis der Islam kam. Und die Frage ist wirklich an uns, auch in unserem Land Deutschland, wird uns das Reich Gottes, die Kirche, Jesu Christi weggenommen, wenn wir nicht die Früchte bringen, die der Vater von uns fordert? Eben diese Gleichgültigkeit, wird nicht auch unser Land immer mehr islamisiert oder anderen Kulturen, die lebendiger ihre Kultur, ihren Glauben leben, dass die unser Land einnehmen, wenn wir so weitermachen, dass wir nicht eben diese Früchte bringen, die es braucht?
Mhm. Ja, dass da offensichtlich etwas weggenommen wird, das sehen wir auch daran, dass die Menschen davonlaufen im Grunde, nicht? Die Zahlen sprechen da ja auch schon Bände, woran auch immer ganz genau es immer im Einzelnen liegt, aber mit Sicherheit auch daran, dass wir offensichtlich es nicht schaffen, irgendwelche überzeugenden Antworten zu geben, über ein überzeugendes Leben zu führen, etwas, was das Evangelium eben fruchtbar in die Sprache unserer Zeit auch übersetzt.
Also wirklich die Frage, leben wir aus einer lebendigen Beziehung zum Vater und aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus, unserem Heiland, Retter und Erlöser? Mhm. Spüren die Leute das, dass wir in einer persönlichen Beziehung leben?
Mhm. Ja, eine Hörerin hat auch angerufen und hat als Fragen, also so in den Raum gestellt, einfach gefragt, wem gehört die Kirche in Deutschland? Gehört sie wirklich Jesus, nicht? Wem haben wir zu gehorchen? Gehorchen wir wirklich Jesus? Im Grunde sind das ja diese Fragen da, die jeder sich stellen muss, auch jede Pfarrei, jedes Bistum und jeder Einzelne.
Oder gehört sie den Kirchensteuergeldern? Also wer hat wirklich das Sagen? Das Geld oder das Wort Gottes?
Mhm. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie das Bibelgespräch erweitern können. Herr Jurzok ruft uns an aus Leipzig. Herzlich willkommen, Herr Jurzok.
Ja, schönen guten Tag. Ich sehe da... Ja, guten Tag. Ich sehe da ganz wichtig den Umgang mit Kritik. Also wir scheitern ja alle irgendwann und auch auf ganzer Linie. Aber es fängt halt auch im Kleinen schon an. Wenn wir irgendwo versagen, irgendwo nicht die Früchte bringen, die wir vielleicht auch versprochen haben, ja, unsere Versprechen nicht einhalten und uns das dann irgendwo von anderer Stelle aufgezeigt wird, weisen wir das von uns oder tragen wir das in die Beichte und bitten Gott um Vergebung? Ja, wie gehen wir mit Kritik um? Ist diese berechtigt oder wollen wir uns das anhören? Kann das sein, dass es die Kritik Gottes an unserem Leben ist oder ist es nur irgendein Mensch, der irgendwas daher sagt? Ja, wenn wir diese Kritik von uns wegstoßen, dann töten wir den, der sie uns bringt. Wenn wir den als einen Idioten beschimpfen oder irgendwie anders. Wenn wir nicht sagen, es könnte Gottes Bild auf mich sein.
Das heißt, Sie sprechen so den menschlichen Reflex an, sofort in Verteidigungshaltung zu gehen, sobald man irgendwie kritisiert wird.
Richtig, ja, genau.
Sicher, das ist etwas, was jeder sich überprüfen muss, nicht? Wenn, wie ist es, wenn ich Kritik bekomme? Kann ich dann so reagieren, wie eine unserer Referentinnen mal gesagt hat, Kritik ist kostenlose Beratung. Kann ich das so annehmen? Oder ist es so, dass wir jegliche Kritik sofort abblocken?
Richtig, dass ich damit mit dieser Kritik nochmal in ein Beichtgespräch gehe oder in ein seelsorgerliches Gespräch mit einem Bruder und sage, ich habe das und das gehört. Wie siehst du denn das? Können wir da gemeinsam nochmal beten? Kann das sein, dass das vom Herrn ist und dass ich irgendwo blind bin auf einem Auge? Ja, so wie
Vielen.
König David. König David ist ein ganz besonderes Beispiel dafür. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als er seinen Thron verloren hatte und aus seinem Haus fliehen musste. Da trat dieser Schimi auf ihn drauf zu und beschimpfte ihn, weil er wäre nicht der rechtmäßige Nachfolger des Königs Saul. Es müsste ein Nachfolger des Königs Sauls sein. Und seine Anhänger sagten, den machen wir alle, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber David sagte, es könnte sein, dass der Herr mich verflucht. So möge er doch den Fluch wieder in einen Segen umwandeln und lasst ihn in Ruhe. Und David hat also auch den Fluch aus Gottes Hand angenommen und gesagt, Herr, ich komme damit zu dir und verwandel du das. Es könnte sein, dass der Herr diese bösen Worte über mich ausspricht.
Ja, oder als Samuel zu ihm kam und ihm eben vorgeworfen hat, dass er sich unrechtmäßig die
Nathan.
Frau des Uria genommen hat, hat er das auch angenommen und hat dann die
Genau.
Strafe auch dafür dann erhobenen Hauptes am Ende auch angenommen, nicht? Während Saul genau das Gegenteil macht, er verteidigt sich und findet Entschuldigungen für die Kritik, die auf ihn zugeht, obwohl sein Vergehen sehr viel weniger schlimm war am Ende.
Ja,
Ja,
richtig.
Davids Verbrechen viel größer, aber dennoch wird er gelobt am Ende und Saul mit seinem im Vergleich Minimalverbrechen demgegenüber nur, dass er, ich glaube, eine Strafexekution nicht so ausgeführt hat, wie sie vorgeschrieben war oder so ähnlich, ne, der aber mit Entschuldigungen rausgeht.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ja, danke schön, Herr Jozok, dass Sie das mit eingebracht haben. Eben,
Sehr
dass
gerne.
wir, das lesen wir im Evangelium eben auch, diesen Reflex, diesen menschlichen Reflex eben auf jemanden, der zukommt und sagt, das machst du nicht richtig, denjenigen möglichst schnell eben durch Gegenargument oder ähnliches mundtot zu machen. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen, Herr Jutzok, nach Leipzig.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob Schwester Petra noch was dazu sagen möchte.
Dazu nicht, mir geht einfach noch der Text noch ein bisschen nach, und zwar, weil Jesus er dieses Gleichnis bringt und es den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, also wirklich den Führern des Volkes Israel, den religiösen Oberheit vorlegt, um sie aufmerksam zu machen, dass sie eben ihr eigenes Ding drehen und Gott der Vater ja immer wieder die Propheten schickt, um zur Umkehr aufzurufen, zur Umkehr, was wirklich Gottes Wille, Gottes Gebot, Gottes Wort ist, und dass sie ja auch Jesus nicht anerkennen als den Sohn des Vaters, der jetzt in der Fülle der Zeit gekommen ist, um wirklich das Reich Gottes, das er, die Also Jesus ruft ja selber auf zur Umkehr und zum Glauben an das Evangelium. Und selbst Jesus verwerfen sie, den lebendigen Sohn des Vaters, und schlagen ihn ans Kreuz. Und die Frage ist, verwerfen wir nicht heute in unserer Kirche auch gerade Jesus, dass wir seine Botschaft, sein Evangelium nicht annehmen? Kehrt um und glaubt an das Evangelium, ist ja der Aufruf Jesu. Ja? Und er wurde verworfen, und mir kommt es gerade vor, dass wir auch in unseren Vereinen, in unseren Kirchenreformen eigentlich das Wort Jesu ihn selber verwerfen und sagen, wir wissen selber, was das Beste ist, welche Strukturreformen wir brauchen, welche Angleichungen der Sexualmoral etc., dass wir Jesu Wort auch verwerfen heute, dass es die große Warnung ist, dass es um Jesus und sein Wort geht. Und wie schaut es wirklich auch mit uns aktuell aus? Nehmen wir Jesus und sein Wort an, nehmen wir den Sohn an. Und hier heißt es ja, auf, hier kommt der Erbe, wir wollen ihn umbringen und sein Erbe in unserem Besitz nehmen. Also es geht irgendwie, Jesus auch da umzubringen, mundtot zu machen, weil diese Winzer selber wissen, was sie wollen.
Mhm. Ja, und auch weltweit gespannt, also einmal von der Kirche her, aber auch weltweit gespannt oder nochmal größer gespannt vom gesellschaftlichen her. Eine Gesellschaft, die eben auch Gott nicht mehr anerkennt, steht noch im Grundgesetz, aber viel mehr ist da nicht allgemein mehr zu spüren, ist ja auch eben, ja, man eignet sich diesen Weinberg immer mehr an, nicht, und fängt immer mehr an, seine eigenen Gesetze aufzustellen.
Ja, sie packten den Sohn und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Also ist auch manchmal so der Eindruck, wir nehmen Jesus und werfen ihn aus der Kirche hinaus und machen unsere eigenen Maßstäbe als obersten Maßstab. Wir gleichen uns der Welt an, was die Leute wollen. Jesus werfen wir hinaus.
089-517-008-008. Frau Wolf ruft uns an und nimmt teil hier am Bibelgespräch bei Radio Horeb aus Ravensburg. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch an euch zwei und an alle Hörer. Ich kann mich dem jetzt nur anschließen. Es ist wirklich so, ich habe auch das Gefühl, dass bei uns in der Kirche viel mehr auf das gehört wird, was die Menschen wollen, fordert. Jedem muss man es recht machen, wie auf das, was Jesus eigentlich von uns fordert und von uns will und verlangt. Und ich glaube, dass ganz viel daran liegt, dass die Leute auch der Kirche den Rücken zuwendet, weil sie eigentlich ja auch gar nicht mehr wissen, um was geht's denn eigentlich letztendlich. Darf hier jetzt jeder sagen, ich möchte gern, dass der gesegnet wird und jener geweiht wird, oder halten wir einfach an die Worte, die in der Bibel stehen, die uns Jesus hinterlassen hat und ans Herz gelegt hat. Das ist so der ganz starke Eindruck, der mich, also ich bin eng verbunden mit dem Glauben und mit meiner Kirchengemeinde. Und wenn ich aber so mit vielen Leuten rede und auch mit jungen Leuten rede, die dann einfach sagen, ja, was gilt denn eigentlich noch? Mhm.
Ja, die Versuchung, weil den Interpretationsspielraum nicht immer weiter zu spannen.
Ja.
Irgendwo ist das Wort Gottes immer, musste immer interpretiert werden, aber das würde ich auch so sehen wie Sie, Frau Wolf, dass wir anfangen, immer weiter und immer weiter zu interpretieren, da selbst wo vielleicht, wenn man mal einfach sich hinsetzen würde, es eigentlich klar ist.
Zeitgeist oder Geisterzeit, er sagt eigentlich alles, was man bemängeln muss heute, und leider Gottes sind es eben auch ein Teil unserer Bischöfe, die offensichtlich, tut mir leid, dass ich so sagen muss, eigentlich irgendwo nicht mehr auf dem Grund des Evangeliums arbeitet. Ich weiß nicht, ist es Angst, dass nur die Leute ausbreitet? Ist es Angst, die Wahrheit zu sagen, wie der Herr vorher gesagt hat? Aber ich denke, davor darf man keine Angst, und da müssen wir ganz fest sein. Weil sonst laufen uns natürlich andere Religionen den Rang ab. Und das wäre fatal. Wobei, ich bin überzeugt, unsere Kirche wird nie untergehen. Da ist unser Jesus viel zu stark.
Vielleicht können wir ja zusammen, gemeinsam auch mit Ihnen, Frau Wolf, mal schauen, was wir denn jetzt nochmal positiv am Ende eines Bibelgesprächs, soll man ja auch immer was mitnehmen können,
ja.
was man wirklich auch umsetzen kann, etwas so wie eine kleine Handlungsanweisung. Fällt Ihnen da etwas ein?
Also positiv für mich ist einfach immer, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der unwahrscheinlich viel in der Nachbarschaftshilfe macht, mir um alte Leute kümmert und in der Kirchengemeinde, Lektorendienst. Und ich mache es gern und ich mache es, weil ich spüre, da dazu bin ich berufen. Das ist in diesem Weinberg, hat mich unseren Herrgott gestellt. Und wenn dann zum Beispiel Leute zu mir sagen, du machst aber viel oder sie sind ja auch über, dann sage ich, oder zu mir gar nicht sagen, da danke ich jeden Tag am lieben Gott dafür, dass er mir die Kraft gibt und dass er mir zeigt hat, wo stellst du mich hin? Ich sage auch jeden Morgen, Heiliger Geist, bitte zeig du mir, wo ich heute braucht wo. Und Schutzengel, lass mich nicht falsch abbiegen, lass mich der richtige Weg, lass mich der richtige Weg gehen. Und das sage ich einfach auch zu den Menschen. Und mein Gott, die eine lächelt manchmal, die andere sagt, ja, sag mal, spinnst du eigentlich? Aber ich denke einfach, da müssen wir dazu stehen, das müssen wir sagen, da müssen wir einfach mutig sein, unseren Glauben, unseren Herrgott zu vertreten in unserer Welt.
Ja. Ja, vielen Dank, Frau Wolf.
Bitte.
Dass Sie schon auf meine Schlussfrage als Erste geantwortet haben. Alles Gute, Frau Wolf, Ihnen nach Ravensburg. Ganz viel Segen für Ihr offensichtlich vielfältiges Wirken. Ja, Schwester Petra, was würden Sie sagen? Was kann man mitnehmen? Was würden Sie persönlich mitnehmen die kommende Woche?
Also mir spricht da wirklich dieser letzte Satz vom Evangelium, was Jesus sagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Und bei diesem letzten Versteil, die Früchte des Reiches Gottes, ist mir einfach der Paulus gerade eingefallen, wo er in Galater im 5. Kapitel ab dem Vers 20 die Früchte des Geistes beschreibt und die Früchte des Fleisches. Und ich glaube, das kann uns helfen zur Unterscheidung der Geister. Was sind die Früchte des Reiches Gottes, die Früchte des Heiligen Geistes? Liebe, Sanftmut, Freude, Freundlichkeit, Keuschheit, diese Früchte des Geistes, die Paulus beschreibt, zu unterscheiden von denen, was wir erleben, diese Früchte des Fleisches, Neid, Parteiungen, Streit, Uneinigkeit. Und ich glaube, wenn wir diese Früchte anschauen, des Fleisches und des Geistes, und die auf unser Erleben in unserer Pfarrei, in unserer Kirche übertragen, dann muss ich feststellen, dass da wirklich viel Früchte des Fleisches da sind mit Neid, Parteiung, Streit, Eifersucht, was ja in diesen ganzen Diskussionen an der Tagesordnung ist, und dass wir versuchen, auch ich versuche, in diese Früchte des Heiligen Geistes zu kommen. Wo kann ich diese Freundlichkeit, Freude, Liebe, Freundlichkeit weiter anderen weiterschenken? Wo kann ich das leben? Oder bin ich eher in dieser Versuchung und angefochtenen geistigen Kampf, dass ich mich von dem Ungeist auf die andere Seite ziehen lasse und er versucht zu kämpfen und zu streiten und Partei zu ergreifen? Lebe ich aus den Früchten des Geistes oder aus den Früchten des Fleisches? Was ist bei mir da im Kampf, in meinem Inneren da?
Mhm. Ja, danke, Schwester Petra. Mich spricht vor allem dieses Bild an vom Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Ganz offensichtlich Jesus Christus selber, sein Leben, sein Wirken, das so erstmal im Zerbruch eigentlich aufbaut. Und ebenso wie Sie gesagt haben, Schwester Petra, eben dieses, wo andere halt schlagen, hält er seine Wange hin, wo andere streiten und angreifen, lässt er sich ans Kreuz schlagen. Und ich denke, da ist es wieder so, dass der Wein, vielleicht müssen wir gar nicht immer nur schauen, also wahrscheinlich muss man schon auch mal einschreiten und sagen, hört zu, das bringt keine Frucht, das, was ihr da gerade macht, ganz offensichtlich nicht. Aber ich denke, der Hauptauftrag, den wir haben, ist, dass wir in unserem Leben eben diese Früchte bringen. Also, dass wir eben uns zu diesem Eckstein stellen und an ihm festhalten und irgendwo so diese Früchte von diesem Weinberg weiterbringen lassen, denn wir sind ja viele, jeder ist ja von uns ein kleines Stück weit auch so ein Pächter von einem kleinen Stückchen von diesem Weinberg. Und da eben zu sagen, je mehr es drumherum eben keine guten Früchte kommen, selbst wenn, dann bin ich doch verantwortlich am Ende für meinen kleinen Ausschnitt. Ja, und damit sind wir am Ende hier vom Bibelgespräch bei Radio Horeb. Vielen Dank, Schwester Petra, und an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Mitsprechen. Und ich möchte ans Ende auch noch wieder das Gebet stellen, an den Dank an den Herrn für diese Stunde.
Herr himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dieser gute Gutsbesitzer bist, der uns seinen Weinberg anvertraut. Wir bitten dich, lass uns im Heiligen Geist wachsen, dass wir Früchte des Reiches Gottes hervorbringen und dass wir wirklich auch bereit sind, in Jesus Christus diese Früchte dir zurückzuschenken, dass er uns zeigt und uns Orientierung schenkt an seinem Wort, dass er der Herr unseres Lebens ist, dass er der Retter und Erlöser unseres Lebens ist, dass er der lebendige Sohn ist, der wirklich Frucht bringen will, Früchte ernten will, auch in unserem Leben. Schenke uns die Gnade im Heiligen Geist, dass wir für andere genießbar werden, dass andere von uns diese Früchte ernten können, um ihr Leben zu nähren. Die Früchte des Geistes, der Liebe, der Freude, der Freundlichkeit, der Sanftmut, der Beherrschung. Ja, schenk uns wirklich das Wachstum dieser Früchte im Heiligen Geist in unserem Leben, dass andere durch uns im Glauben wachsen können, genährt werden, dass wir fruchtbar werden und dass wir für andere genießbare Früchte sind. Dazu segne uns auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Bruno, des Kartäusers, aller Engel und Heiligen, du der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.